Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Das hier wird jetzt eine ganz witzige Sendung. Seit 20 Jahren ist Solamento am Markt. Zeit, um einmal zurück und auch nach vorne zu schauen. Vielleicht auch nach unten zu schauen, je nachdem.
Kuckuck.
Ja, also wie hat sich der mobile Reisevertrieb gewandelt und wie geht es weiter mit Solamento? Das wollen wir heute besprechen. Ihr habt es gerade eben schon gesehen, die beiden witzigen Protagonisten. Sascha Nitsche, der Geschäftsführer von Solamento, von der mobilen Vertriebsorganisation, und sein Co-Geschäftsführer Udo Lutz. Ich freue mich sehr, dass ihr hierher gekommen seid zu uns ins Studio. Und wir hatten noch nie so ein tolles Intro.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass ihr dabei seid. Ja, wie immer, auch in dieser Sendung haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Fragen, die ihr uns stellt, hier reinzureichen und dass Sascha und Udo das Ganze dann auch natürlich beantworten. So gut es geht, wenn immer es dann auch irgendwelche Fragen sind, die man hier in dieser Runde nicht beantworten kann, dann werden wir es natürlich zu späterer Stelle, an späterer Stelle tun. Soweit erstmal, ja, ein herzliches Willkommen auch an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr auf diesen Talk. Wer es vielleicht schon gesehen hat, auf Social hat Sascha auch eine nette Anekdote geteilt, wie er sich und Udo sich es gut gehen lassen haben hier bei uns in dem Backstage, wie man so schön sagt. Aber jetzt wollen wir ernsthaft mal schauen, was ihr so an Infos auch mitgebracht habt. 20 Jahre Solamento, was war für dich persönlich der prägendste Moment in dieser Zeit, Sascha?
Ja, 20 Jahre Solamento, genau. Da gibt es eigentlich, ich glaube, der Hauptakt, und viele, die mich kennen, wissen, das war mit Sicherheit die Gründung. Also die Gründungsphase war ja nicht von mir langerhand geplant, sondern die war ja eigentlich ein zwangsläufiges Resultat aus Umständen. Und in dieser Phase habe ich mit meiner damaligen Geschäftspartnerin Solamento innerhalb von 6 Wochen in den Weihnachtsfeiertagen 2004 auf 5 gegründet sozusagen. Das war mit Sicherheit eines der stärksten Herausforderungen, rückblickend betrachtet. Natürlich als zweite, die wir alle kennen, die Corona-Phase. Ne? Also jeder von uns, ja, der Touristiker ist, kennt das. Das waren so die 2 Meilensteine, sage ich mal, die mich persönlich schon sehr gefordert haben.
Mhm. Wenn wir jetzt auf die 20 Jahre gucken, was hat sich verändert? Also wenn du jetzt auch auf inhaltlich, strukturell und kulturell guckst, also ihr habt ja auch eine bestimmte, also viele verbinden mit Solamento auch eine bestimmte Kultur. Gab es die jetzt auch schon von Beginn an? Ja, also diese 3 Bereiche, das wäre mal interessant zu wissen, wie da die Veränderungen gewesen sind.
Also ich glaube, kulturell kann ich sagen, und das spiegeln mir jetzt auch gerade viele Reiseberater zurück, die vielleicht auch gerade zuschauen, liebe Grüße, die seit über 20 Jahren mit mir zusammenarbeiten. Und das heißt, Familie, Zusammenhalt, Vertrauen, Beständigkeit. Ich glaube, das sind so die Grundzüge, die uns auch ein Stück weit ausmachen und die uns all die Jahre auch so getragen haben und auch zusammenhalten. Und das versuchen wir, das gelingt mal mehr, mal weniger. Gerade in Wachstumsphasen ist es auch immer schwierig, den Kontakt zu halten, weil wir sind ja nun mal mit 20, 30 Mann 2005 gestartet und sind jetzt 400, ich glaube, 38 insgesamt aktive Reiseberater. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Wir hatten ja mal 439. Nein, also wenn wir gleich später nochmal drauf eingehen. Vielleicht. Also das ist eigentlich so ein bisschen dieser Bereich, der einfach klasse ist und der Spaß macht.
Kannst du das bestätigen? Udo, das klingt ja sehr gut. Aber ist es tatsächlich so Zusammenhalt, Beständigkeit, ist es das, was Solamento ausmacht?
Ist es. Und da wollte ich gerade auf dich, oder auf, was du gerade eben gesagt hast, mal eingehen, weil du hast jetzt gerade eine Befragung gemacht an alle Berater. Und hast gefragt, wie man Solamento in einem Wort beschreiben kann. Und da haben echt viele Berater auch an dieser Stelle. Herzlich willkommen. Und schön, dass ihr zuguckt.
Kamera 2.
Kamera 2, stimmt. Und haben eben die Begriffe geschrieben oder beschrieben, was Solamento eben ausmacht. Da war es unterschiedliche Dinge, kannst du auch gleich sagen. Aber zwischen familiär, zwischen professionell, zwischen lustig, aber auch mega, amazing, innovativ, also wirklich ganz, ganz tolle, tolle Dinge. Und was mich so beeindruckt hat, letztendlich, ich bin jetzt in seinem halben Jahr dabei, habe jetzt auch viele Berater schon kennengelernt auf unserer Jahrestagung, insbesondere letztes Jahr, dass die alle sehr, sehr engagiert sind, weil sie eben auch für sich kämpfen. Ne? Also nicht nur für Solamento, sondern eben auch für sich. Und das hat mich so beeindruckt. Also nicht so, dass man denkt, naja, da sind halt irgendwelche ehemalige Reisebüro-Mitarbeiter, die jetzt selbstständig sind, sondern die kämpfen jeden Tag um Buchungen, damit es ihnen auch gut geht, aber letztendlich uns auch. Und das verbindet dann letztendlich auch beim Unternehmen.
Innovativ, hast du gesagt, das behauptet jeder von sich, sage ich mal. Also alle, die jetzt bisher hier waren, haben es sich halt einmal das Wort fallen lassen. Wir sind sehr innovativ oder wir legen Wert auf Innovationen. Was heißt das denn konkret für Solamento? Wo seid ihr innovativ? Wo seid ihr besonders innovativ?
Ja, also ich sag mal, das ist gut, dass du es ansprichst, weil es jeder behauptet. Und die Touristik bleibt aus meiner Sicht an manchen Stellen natürlich da auch ein bisschen auf der Strecke, wenn man den Wettbewerb anguckt. Weil wenn man sich Techniken anguckt, teilweise, die sind ja immer, also wir, was so operativ angeht, finde ich, gibt's noch mehr Möglichkeiten. Also was wir gemacht haben jetzt für unseren Vertriebsbereich, war die Innovation die, dass, wo wir herkommen, ganz besonders. Das heißt, wir kommen ja ursprünglich mal, das habe ich mal neulich auch gesagt, vom Faxpolling. Bedeutet, damals haben wir Angebote abgerufen. Das wird Hanna und Jasmin, die hier im Studio sind, wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Da hat man ja lustige Rufnummern angerufen und hat dann irgendwelche Angebote abgerufen. So, und das war ja damals die Informationsbeschaffung, wo ein Reiseberater Ende der 90er Jahre, wo ich da schon unterwegs war, sag ich mal, Angebote herbezogen hat. Wir sind heutzutage natürlich verwöhnt im Internet, werden darüber versorgt. Das ist ehrlicherweise eine Innovation, die gilt nicht für uns, ja, sondern die gilt halt für den Markt generell. Nur was an Innovationen vom Markt her und aus unserer Branche herausgekommen ist, hat immer positiv auf den Job des Reiseberaters eingezahlt. Bedeutet, fangen wir an mit Pax Lounge. Vielleicht weiß ich nicht, ob du da noch mal eine Frage zu hast, aber als Beispiel, wir waren immer sehr früh mit Piloten unterwegs. Mhm. Bedeutet, wenn einer irgendwas Neues macht, sind die sehr oft bei uns und fragen uns. Also Bistro Portal macht oftmals Relaunches und fragt uns als erstes.
Warum?
Ja, weil ich natürlich auch einer bin, der sehr rührig ist und der da hinterher ist und versucht, die Dinge halt auch nochmal zu hinterfragen. Also muss man vielleicht die Leute auch fragen, warum die uns fragen. Also ich kann es mir nur so denken, weil ich natürlich da auch immer sehr hinterher bin und gucke, wie funktioniert das mit den Reiseberatern? Wie können die damit arbeiten? Als Pass-Solution auf den Markt gekommen ist, waren wir mit einer der ersten, die integriert haben. Wie gesagt, bei Pax Lounge war es so, da kann ja Joachim was zu sagen, wir sind, glaube ich, Agentur 2. Ja, ich glaube, eins ist eh eine Mähne weg. Nein, aber daran sieht man schon, dass wir da immer ganz vorne sind. Und ich glaube, das ist auch das, was die Reiseberater, die uns lange treu geblieben sind, auch immer schätzen, dass ich immer sehr früh, sehr viel an der Frontlinie kämpfe. Mhm. Also auf der einen Seite haben wir ein beständiges Konzept, aber vorne rum sind wir natürlich immer hinterher und gucken, wie können wir Solamento immer noch innovativer halten. Und da fängt die Innovation aus meiner Sicht an, weil ich kann nur diese Innovation, steuern.
Gab es auch mal Grenzen, also wo du gemerkt hast, du stößt an Grenzen?
Permanent. Also ich sag mal, man sieht ja immer nur so ein Ergebnis und sagt, ach guck mal, wie toll und wie super. Also da sind natürlich 50 Fails drin, locker, oder hunderte, keine Ahnung. Also das wissen auch meine Mitarbeiter. Also die sagen auch mal intern schon, neben unserer Mittwochsrunde, die wir immer haben, hoffentlich hat der Sascha sich nicht heute Morgen rasiert, weil immer beim Rasieren fallen mir irgendwelche Dinge ein und dann geht's los. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Also wir sind immer sehr schnell. Also ich versuche da auch immer sehr schnell zu sein, Dinge auszuprobieren und dann machen wir es einfach. Oder wir merken, das funktioniert nicht, was auch keine Schande ist. Also man muss auch da mal verlieren können und sagen können, war nix.
Mhm, okay, also
das war übrigens, sorry, wenn ich unterbreche, aber es war mein erster Eindruck von Sascha, als ich ihn vor ein paar Jahren kennengelernt habe, oder schon ewig lang. Aber jetzt auch live erlebe in seinem täglichen Doing. Also Sascha ist ja einer, der wirklich immer kreativ denkt und hat, habe ich mal gesagt, du hast gefühlt immer 10 Bälle, 100 Bälle in der Luft. Mhm. Und immer kommt was Neues dazu. Ich will nicht sagen, belastet natürlich auch die Mitarbeiter, ne? Weil sie immer sagen, mein Gott, wir haben ein Projekt noch nicht fertig und jetzt kommen schon drei andere. Das ist ja auch so ein Prozess.
Wir können mit dir nicht mit Schritt halten.
Ja. Nee, das ist echt eine Herausforderung letztendlich, aber das macht es dann eben wieder aus. Also wir sind nicht konzerngebunden, wo alles vorgegeben ist und so muss man es machen, sondern wirklich, wir können denken und lenken, wie wir wollen. Und da kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch dazu. Das sind ja nicht nur technische Dinge, sondern eben auch das System Solamento und Solution. Ja. Dass man eben auch sagt, den Beratern, man bietet denen eine Möglichkeit, eben auch festangestellt zu sein bei uns. Aber wie gesagt,
da kommen wir noch drauf. So ist es. Erstmal noch deine Rolle. Also du bist ja jetzt auch nicht ohne Grund dazugeholt worden von Sascha. Was war dein erster Impuls, als du dazu gekommen bist?
Also vielleicht muss ich eine Anekdote erstmal erzählen, wie ich Sascha überhaupt kennengelernt habe. Das war wirklich 2008, als wir damals bei TUI Cruises begonnen haben, eben eine Kreuzfahrtmarke aufzubauen. Mhm. Ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr später kam er um die Ecke. kam er um die Ecke mit einem Anwalt und hat uns verklagt. Weil wir es gleich,
so nämlich.
Die gleiche Silhouette hatten, eine ähnliche Silhouette wie er.
Du hast aber auch gar nicht geredet, sondern direkt zu den Anwalt eingeschaltet.
Direkt mit dem Anwalt. So, nein, es ging damals über unseren Außendienstkollegen, der uns das natürlich gesagt hat, da gibt es ein Reisebüro.
Und die kam dann auch nicht weiter da.
Genau so ist es. Und dann mussten wir uns eben treffen in Hamburg. Und so habe ich ihn einmal kennengelernt. Ich habe gedacht, was ist das für ein Spinner, ehrlicherweise. Verklagt da die große TUI. Ich fand es aber in dem Moment sehr mutig und hatte dann schon gesagt, das muss ich erst mal trauen. Letztendlich hat sich alles zum Guten.
Hast du denn gewonnen?
Nee, ich habe einen, das ging echt extrem weiter, aber für mich war es damals halt in der Gründungsphase, wo ich Marken angemeldet habe, wo ich mich dann wieder gefragt habe, okay, wofür melde ich eine Marke an, wenn ich eine Patentmarke, Wortbildmarke habe. Und da fühlte ich mich halt ungerecht behandelt. Und ich habe es natürlich versucht, wie immer, ich finde das auch nochmal ein Thema, was unserer Branche gut tun würde, mehr miteinander zu reden. Das habe ich auch versucht. Also Udo hat es jetzt auch wirklich spaßig kurz erzählt, aber natürlich rede ich vorher. Klar. Und wir kamen da auch nicht weiter. Und die Justizialen waren da auch ein bisschen merkwürdig, wo ich gedacht habe, nee, also finde ich ungerecht. Da müssen wir jetzt weitermachen. Natürlich Quatsch, ne? Viel Geld für nichts. Und am Ende, aber das finde ich ist ehrlicherweise das Resultat daraus, man kann trotzdem miteinander klarkommen. Also im Dialog bleiben und sagen, hier, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Und danach, wie Udo gerade angeteasert hat, ist ehrlicherweise dann darüber hinaus sogar noch dann eine Freundschaft entstanden. Mhm. Und wir haben super gern und auch weiter sehr professionell und sehr intensiv und auch heute, liebe TUI Cruises Leute, heute Abend an der Stelle nochmal viel Erfolg für die Taufe. Es macht Spaß und es ist ein tolles Produkt und es geht auch. Also es geht immer nicht nur so, sondern es geht auch vernünftig.
Also vor Gericht seid ihr dann nicht gelandet? Also du und
doch, wir sind mit TUI, doch, bis Oberlandesgericht.
Okay,
Also wir haben ein Drittel verloren, also ich war eine Dreierkonstellation. Okay. Zwei Drittel hat der eine gesagt, nee, sehen sie nicht. Ein Drittel hat gesagt, ja, am Ende war es so. Ja.
Okay, und Udo, wie war das für dich, als du jetzt eingestiegen bist? Also vielleicht mal vorweg, du bist ja von Mein Schiffberater, hast du dich ja verabschiedet. Warum eigentlich?
Ja, genau. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück, weil ich eben nochmal auf das Thema Solamento eingehen wollte. Da habe ich ihn kennengelernt und da war mir zum ersten Mal bewusst, dass es mobile Berater gibt. Mhm. 2008. Ich hatte ja vorher mit dem mobilen Berater eigentlich gar nichts zu tun. Dann guckst du natürlich auch, was machen die, wer ist das überhaupt? Aha, was für einen Ruf haben die da draußen? Aber letztendlich hat mich immer der Umsatz interessiert. Und da hast du gemerkt, dass dann eben die Solamento und unter anderem natürlich auch ständig gesteigert haben den Umsatz. Und das war für mich am interessantesten. Deswegen waren wir da immer im Kontakt, eben auch was dann die Top-Agenturen angeht. Mhm. Du hast es gerade gesagt, ich war aber mein Schiffberater nach meiner Zeit bei TUI Cruises und muss auch da sagen, ich war total begeistert von dem Unternehmen, als ich noch bei meinem Schiff war. Weil es ja eben die Nummer eins ist, was den Umsatz angeht. Mhm. Und muss auch sagen, oder habe dann immer gesehen, woher Andy Bonus eigentlich gekommen ist. Das hat mich total begeistert, ne, wie er das aufgebaut hat. Und letztendlich in der Krise, in der Corona-Zeit, hat er dem Unternehmen super viel geholfen, super letztendlich für das Produkt gesprochen, was eigentlich die Aufgabe von uns gewesen wäre damals. Aber es hat er übernommen, die Reisebüros waren zu und er war dann eben live auf jedem Schiff und hat da live berichtet und hat natürlich seinen Umsatz nach oben gepusht. Als ich aber da war, das Unternehmen ist weiterhin mega gut aufgestellt, ganz, ganz toll. Ich persönlich allerdings hatte Schwierigkeit damit, 5 Tage im Homeoffice zu sitzen.
Ja.
Und das haben wir ganz offen diskutiert und ganz offen geklärt. Aber er hat kein Büro, noch nicht. Er baut ja jetzt in Monheim da ein Riesengebäude hin. Dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber ich bin ein Hamburger, beziehungsweise komme aus der Nähe von Hamburg. Und die Pendelei jetzt nach Essen, die macht mir überhaupt nichts aus. Aber da ist ein Team, wo ich eben mich austauschen kann. Ich habe Leute, die mit mir diskutieren können. Wir können was voranbringen. Das hätte ich mit Sicherheit auch bei Andreas gehabt. Aber da waren es halt nur die Bürotage zu
Deswegen
Hause.
Deswegen kümmert er sich jetzt um Mobile Homeoffice-Lösungen.
Genau.
Ach, guck mal. Ja. Okay. Voranbringen, Stichwort voranbringen. Was willst du denn ändern, beziehungsweise voranbringen?
Na, letztendlich müssen wir einfach mal gucken, das ist jetzt erstmal meine Aufgabe. Also Sascha hat das Unternehmen aufgebaut und das haben wir auch gemerkt in meiner vorhergehenden Firma, dass in dieser Wachstumsphase natürlich auch viele Dinge nicht abhandengekommen ist, sondern man hat sich einfach den Wachstum konzentriert. Es war alles perfekt, es ging nach oben. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man eben auch mal sagen muss, okay, jetzt gucken wir uns das Ganze mal inhäusig an. Welche Strukturen haben wir? Ne? Welche Wege wollen wir überhaupt gehen? Und da hat der Sascha dann meiner Meinung nach immer Zeit dafür gehabt, das schon, aber durch eben die anderen Firmen, die er dann nebenbei auch noch hat, einfach diese Zeit nicht mehr gehabt. Mhm. Sich intensiver um die Mitarbeiter kümmern, was für Herausforderungen haben wir da, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unser Ziel? Und das ist jetzt so erstmal meine Aufgabe, das Ganze zu durchleuchten, zu gucken, wie steht Solamento intern da, aber auch extern und vor allen Dingen für die Berater da. Wertschätzung gegenüber den Beratern, das muss gepflegt werden, weil das letztendlich sind, ohne die wären wir ja gar nichts da draußen. Mhm. Und das war so das, was ich so gehört habe, den Tenor, weil man hat über die Jahre hin so ein bisschen, ich will nicht übertreiben, Sascha, du guckst schon so ein bisschen ernst wieder.
Ich versuche rauszufinden, was du sagst.
Ja, nicht den Kontakt verloren, aber es war schon so, dass durch die Größe, durch die vielen, vielen Berater, die dazugekommen sind, dass man einfach diese Chance nicht mehr hatte, diese Menschen gezielt anzusprechen.
Sag mal, wie viele sind es jetzt? Wie viele Berater habt ihr jetzt aktuell?
437.
Das sagtest du ja eingangs, genau. Und seid zuletzt gewachsen oder da hat sich das stabil gehandelt? Das ist ja immer so eine Frage.
Also ich finde, wir hatten nie ein ungesundes Wachstum, sondern das Problem ist einfach, durch die Situation nach der Corona-Phase, die Leute stabil zu halten, im Job zu halten, und natürlich weiter diesen Wachstumstrang, also letzten Endes unser Modell, und das ist leider das Problem, was so ein bisschen im Widerspruch steht, so familiär und gemeinschaftlich und high-tech und klein, was total gemütlich und schön ist, ist das Problem letzten Endes, dass der Markt von uns, sprich die Veranstalter, dauerhaften Wachstum wollen. Das bedeutet, unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir halt immer wachsen müssen. Das kannst du entweder nur dadurch regeln, dass der Vertrieb immer den Umsatz steigert und wächst. Jetzt reden wir aber von, ich sag mal, 70% nebenberuflichen Reiseberatern, da kann ich ja schlecht nach Hause gehen und sagen, hör mal, Bianca, mach mal 20.000 Euro mehr Umsatz. Ich habe ja keine Disziplinarvollmacht. Also wenn ich jetzt in einem stationären Büroinhaber bin und sage, hör mal, Uschi, wir müssen jetzt mal Aktionen machen, damit wir hier ein bisschen Umsatz machen. Das geht mit den Reiseberatern nicht. Die sind freiberuflich, die können machen, was sie wollen. Mhm. Das heißt, ich kann da so einen Druck, und möchte ich auch gar nicht, weil das gar nicht zu der Philosophie von uns passt, aufbauen. Das heißt, unser Credo oder mein Credo in den vorgangenen Jahren, unser Credo jetzt ist eigentlich zu sagen, okay, wir motivieren die Reiseberater, informieren die Reiseberater, dass dadurch Wachstum entsteht. Passiert auch. Gleichzeitig müssen wir aber immer wieder neue Reiseberater andocken, um halt genau diese Balance hinzukriegen, um halt auch die Umsätze in der Qualität zu steigern, die wir da steigern müssen, ehrlicherweise. Und das ist ein bisschen die Schizophrenie an dieser Marktsituation, in der wir da stecken.
Siehst du das kritisch?
Ja, ich sehe das sehr kritisch, weißt du ja auch. Also,
wie hättest du es gerne anders?
Ja, ich sag mal so, ich tue mich halt immer schwer damit, weil das sind ja genau diese Punkte, ne? Also man sagt immer, man ist da auf Wachstum verdonnert, dann kommen ja mal 10.000 Argumente, ja, wir sind aber auch in den Zielgebieten dazu verdonnert und so weiter und so fort. Nur ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal überlege, wir machen bei einem Veranstalter, sag ich mal, 18 Millionen Euro Umsatz, bei dem anderen 12, dann fände ich es jetzt nicht ganz melodramatisch, wenn wir nächstes Jahr 10 und bei dem anderen 17 machen würden. Für uns ist es aber eine Katastrophe, in Anführungsstrichen, weil es wirtschaftlich extreme Nachteile mit sich bringt. Mhm. Und dadurch ist das ganze Modell immer auf Wachstum getrimmt.
Also weil ihr dann sozusagen in der Umsatzstufe dann runterrutscht. Und
wir kriegen die Superprovision halt nicht. Das ist es halt,
ne? Bekommt die Superprovision. Ich will noch genau. Einmal zurückgehen zu dem, was du gesagt hast, Udo. Das fand ich ganz spannend. Du sagtest ja, du würdest dir die Strukturen noch ein bisschen genauer angucken. Und Solamento hat ja auch sicherlich mit Herausforderungen zu kämpfen. Also du hast jetzt eine davon genannt. Intern, extern würdest du dir gerne die Struktur angucken. Welche Schulnote würdest du denn Solamento aktuell geben für die interne Struktur und die externe Struktur? 1 bis 6. 6 ist das Schlechteste.
Nein, ich würde beiden eine 2 geben. Also wir haben ja hervorragende Leute, okay, auch intern, die ja eben die Berater auch die letzten Jahre gut betreut haben. Das muss man sehr gut betreut haben.
Okay.
Aber wir haben auch festgestellt, dass es eben alleine nicht mehr so geht. Deswegen haben wir die Agenturbetreuung auch aufgestockt. Ja. Damit eben die Berater auch dementsprechend mehr Ansprechpartner haben.
Was heißt das konkret? Wie habt ihr die aufgestockt?
Wir haben eine ehemalige TUI-Kollegin, also TUI-Regionalleitung, zu uns geholt, die Gabi Bach. An der Stelle liebe Grüße an die Kamera 2. Die freut es bestimmt. So ist es, genau. Und das merkt man schon, dass ihm die Telefonhörer in die Hand nimmt und auch gezielt auf die Berater zugeht, anruft, fragen, wie geht's dir? Genau das, was er eben so ein bisschen der Vorwand war oder die Themen, die ich dann eben gehört habe, es ruft keiner mehr an, wenn wir Geburtstag haben, es ruft keiner mehr an, wenn wir einen tollen Umsatz gemacht haben. Aber eine Person, die wir da hatten, ist der Thomas Rickert, unser Vertriebsleiter, der hatte gar nicht diese Möglichkeit, das alles zu tun, weil eben in dem Wachstum, da kommen mehr dazu und dann verliert man vielleicht so ein Stück weit
den anderen. Wie viele sind denn da insgesamt in der Zentrale dann?
Also ich... Zum, Ja,
wir beide, Thomas Rickert und
die Michaela Stein ist noch da, die ist für Sales und Marketing verantwortlich. Mhm. Dann haben wir noch ein Service Center, der natürlich auch ganz toll für die Berater arbeitet. Okay. Insgesamt haben wir mal gezählt mit der Travel Boutique, weil in Essen haben wir auch ein Reisebüro unten in dem dreistöckigen Gebäude. Da sind auch nochmal 2,5 Kollegen, also insgesamt haben wir um die 12 Kollegen.
Mit 12 Kollegen in der Zentrale quasi.
Ne? Genau, richtig.
Also in der 1:1 Betreuung.
Ja, okay, verstehe.
Aber auch das, was du gerade gesagt hast, sorry, wenn ich da reingrätsch, was wegen Provision und so weiter, das ist auch so eine Aufgabe, zu gucken, wo können wir effizienter sein, wo müssen wir steuern. Du hast gerade zwar gesagt, wir können nicht steuern, wir können jetzt keinem Berater sagen, verkauf jetzt mal einen Veranstalter XY besonders, weil wir da gute Konditionen haben, aber wir können es ja zumindest dahin steuern, indem wir die Angebote mehr für den Veranstalter nach außen werben, als jetzt ein Veranstalter, der uns dann eben ganz wenig Provision bezahlt. So kann ja jeder, und das ist auch wieder toll an Solamento, weil wir da relativ flexibel sind, was Veranstalter und Leistungsträger wir haben. Wir haben über 160 Leistungsträger. Mhm. Das macht es uns letztendlich aus. Aber trotzdem müssen wir schon gucken, wo der Umsatz hingeht. Und dementsprechend kann ja dann eben Marketing und Sales sagen, pass mal auf, heute haben wir ein Osterspecial. Da sind dann eben mehr die Produkte von XY drin. Mhm,
verstehe. Und wenn wir jetzt sowieso schon gerade bei dem Thema Vergütung sind, vor Monaten gab es da auch massive Kritik an dieser unterschiedlichen Vergütung, grundsätzlich stationär versus mobil. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Also es gab ja schon auch Bemühungen, die Branche dafür zu sensibilisieren, dass das überholt sei. Also dafür bist du ja auch stark eingetreten, Sascha. Wie stellt sich das momentan dar? Und vielleicht auch einfach mal in Zahlen, was bekommt denn ein mobiler Reiseberater im Vergleich zum stationären Vertrieb? So jemanden, der ein Reisebüro hat.
Kamera 1. okay, fangen wir damit mal an. Also erstmal sieht ja unser Geschäftsmodell ein bisschen anders aus. Das heißt also, was wir ja machen ist, wir bieten, das ist vielleicht nochmal wichtig für euch, die jetzt zuschauen, gerade auch für Expedienten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, wir machen ja so eine Art Soft-Selbstständigkeit. Das bedeutet, wir bieten ja den Reiseberatern ein Netzwerk, einen Zugang, eine Komfortzone, die sich rein darauf konzentrieren soll, sich auf die Beratung und auf den Reiseverkauf zu konzentrieren. Also die Kurve muss ich einmal nehmen, weil das wichtig ist für das Gesamtkonzept. Weil sonst kommt wieder die Nummer, warum kriege ich nicht 10%? Nee, können die auch nicht kriegen, weil wir kriegen ja teilweise nur 10%. Also wie soll ich dann dem Reiseberater 10% geben und dann den ganzen Overhead davon bezahlen? Das ist ja logisch, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Das funktioniert nicht. Unser Konzept hat Udo ja gerade auch kurz skizziert, mit unserem Team, was dahinter steckt, buchhalterische Themen, verwaltungstechnische Themen. Unser Service Center, was mit Notfall-Hotline nahezu, kann man sagen, jetzt sogar 24/7, auch wenn wir es offiziell nicht ausgeschrieben haben. Aber wir haben eine Kollegin, die in Neuseeland sitzt, die dort freiberuflich für uns tätig ist. Bedeutet, wir haben nahezu eine 24/7 Betreuung, die wir sicherstellen. Das sind alles Dinge, die am Ende darauf einzahlen, dass ein Reiseberater zu Hause Reisen verkaufen kann. Und wir alle wissen mittlerweile, wie kompliziert und schwer schon dieser Teil ist. Ja, mit entsprechenden Schleifen und so weiter und Aufwand. Danach, der ganze Aufwand ist auch nicht weniger, aber das hilft halt auch mal krank werden zu können, in Urlaub zu fahren. Das sind alles Dinge, die den Reiseberater in seiner Selbstständigkeit als One-Man-Show, One-Women-Show unterstützen. Ich glaube, das ist so erstmal das Paket, was wir haben. Jetzt zu den Konditionen. Die Reiseberater bekommen eine Staffelprovision, je nach Umsatzgruppen. Das heißt, je mehr Umsatz die machen, logischerweise, umso mehr verdienen die. Und durch das wir jetzt ganz neu letztes Jahr auch den Fokus mit reingenommen haben, aus Marktdruck, muss man ehrlicherweise sagen, das war jetzt auch nicht, da habe ich jetzt auch nicht Hurra gerufen oder wir haben da nicht Hurra gerufen. Aber da gab es halt Marktwirtschaft und in der sind wir. Und da gab es halt einen Bedarf, den wir stillen mussten. Bedeutet, wir haben jetzt Fokusveranstalter noch mal mehr in den Fokus genommen. Bedeutet, die Reiseberater konnten sich Veranstalter aussuchen, die sie gerne verkaufen wollen. Das hatten wir ja gerade auch ein Stück weit. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, beim Endverbraucher irgendwelche Dinge so massiv durchdrücken zu müssen, weil es finanziell für mich ein Vorteil ist. Das kann aber auch jeder Reiseberater immer selber steuern. Also nicht, wie Udo gerade gesagt hat, ja, wir steuern passiv, nenne ich das jetzt mal, durch Angebote oder Informationen, Webinare, all diese Dinge. Inspirieren wir die Reiseberater, bilden die fort. Aber am Ende kann der Reiseberater immer selbst entscheiden, was er verkaufen möchte.
Und aber die Fokusveranstalter, welche Rolle spielen? Oder ist das denn etwas, was ihr sozusagen in Verhandlungen vorher dann auserkoren habt? Oder
nein.
Wie darf man das verstehen?
Wir haben, ich sage schon, soll ich?
Ja, mach mal.
Wir haben uns natürlich vorher die Umsatzzahlen angeguckt, einzelner Berater, und haben festgestellt, wer stark bei einer TUI, wer stark bei Schauinsland, wer bei der Touristik und so weiter ist. Aufgrund dessen haben wir diese drei Fokusveranstalter genommen und haben natürlich gezielt auch die Berater angesprochen.
Also TUI, der Tour
und Schauinsland. Genauso ist es bei den, also bei den Pauschalveranstaltern. Ja. Bei den Kreuzfahrern ist es MSC, ist es Norwegian Cruise Line, Mein Schiff natürlich und AIDA.
Okay.
Also wer es für den Kreuzfahrtensparte interessiert oder ausgesucht hat letztendlich. Da ist dann gut, dass diese vier Kreuzfahrtreedereien der Gesamtumsatz zählt, um dann eine Provision nach oben zu bekommen.
Mhm.
Wir haben natürlich nicht gesagt, du bist ganz schlecht in TUI, jetzt kriegst du als Fokusveranstalter den TUI. Sondern er hat ja vorher schon seinen gewissen Umsatz. Wir haben gesagt, okay, mindestens 30% eines Gesamtumsatzes muss der Leitveranstalter sein, der Fokusveranstalter. Und da kannst du dann bis zu 1,5% on top verdienen, je nachdem, wie viel Umsatz du dann von deinem Gesamtumsatz, wie viel Steigerung du dann eben bei deinem Fokusveranstalter
hast. Und das ist jetzt neu seit diesem Geschäftsjahr, seit dem laufenden Geschäftsjahr.
Richtig.
Okay. Ja, und so effizient, das war vielleicht noch ergänzend dazu, so effizient kann man dann als One-Man-Show kaum anders sein, weil man verkauft Reisen und ab dem anderen Zeitpunkt die Kosten wie Ladenlokal, buchhalterische Verwaltung, sag ich mal, so löst sich ja dann auf.
Mhm.
Dadurch haben wir halt auch wirklich Reiseberater, die sechsstellig oder siebenstellig unterwegs sind. Für die ist das echt spannend.
Aber es ist ja immer noch so, dass es eine nachteilige oder niedrigere Vergütung gibt für die mobilen Berater, also auch für eure mobilen Berater.
Du meinst unsere Kondition.
Im Vergleich zum stationären Vertrieb. Also wenn wir jetzt mal diese Schere.
Ja, das ist ja noch eine andere Nummer, genau, die auch wirklich nach wie vor, für mich nach wie vor unfair und die absolut nicht in Ordnung ist, weil wir reden halt immer wieder, erleben wir ja gerade auch wieder, alle haben sich lieb, ne? Die Nummer, nee, das ist auch schlecht und auch nicht gut. Und das ist für mich halt einfach auch Spaltung, die unnötig ist.
Mhm.
Weil ehrlicherweise finde ich, und das erleben, ich habe genug Freunde, die in anderen Branchen unterwegs sind, das ist eigentlich auch so ein Phänomen, was wir da an der Stelle haben, dass eigentlich ein Vertriebsweg seitens des Veranstalters in eine Richtung gedrückt wird. Und das ist für mich auch eine Anmaßung, um das mal ganz salopp zu sagen. Weil das geht, am Ende möchte ich Reisen verkaufen. Und da würde ich mal gerne das Prinzip, wie AIDA das praktiziert, halten. Das finde ich mir auch sehr gut. Da haben wir auch eine sehr gute Partnerschaft. Weil die einfach sagen, okay, wir halten die Preise in allen Vertriebswegen gleich. Da kann ich halt die Möglichkeiten, die ich da habe, gelten für alle gleich. Produziere ich viel Umsatz, kriege ich auch viel Geld. Und das Prinzip finde ich halt grundsätzlich super.
Mhm.
Ja, und das muss halt für alle gelten, aber doch nicht, weil wir im mobilen Vertrieb sind. Warum? Also das ist ja so was von altmodisch. Das finde ich halt einfach nicht in Ordnung. Und da brauchen wir wirklich andere Lösungen. Und dieses Argument, was ich immer ganz grausam finde, ist, ja, ihr habt ja andere Kosten. Also auch diese Anmaßung, auch Richtung OTA zum Beispiel, die haben alle andere Kosten. Dafür haben die Marketing-Spends, das keiner sieht. Ein stationäres Reisebüro hat Mietkosten. Ein Reisebüro hier, vielleicht gucken uns gerade ein paar zu, in München, die hätten gerne die Miete von Cottbus.
Mhm.
Ja, warum kriegt der in Cottbus eigentlich die gleiche Provision wie der in München? Ist auch unfair.
Mhm.
Das sind einfach Dinge, die sind total absurd und die unnötig sind. Das ist so einer dieser Bereiche, die immer unsere Touristiknation, finde ich, spaltet und die nicht in Ordnung ist. Ja,
also letztendlich, sorry, Bianca, okay. Ich kam genau zu der Zeit, als wir die Provisionsvereinbarung gemacht haben mit den Veranstaltern. Für mich war es neu, auf der anderen Seite zu sitzen. Ich war ja immer da gesessen,
genau,
die Provisionsregelung.
Umso spannender deine Sichtweise.
Das war unglaublich spannend, wirklich. Und ich war überrascht, mit welchen Argumenten man eben auf uns zugekommen ist. Man betrachtet uns ja als Sammelagentur.
Bei TUI Cruises war es auch kein Thema.
Genau, so ist es.
Also weil, TUI Cruises, und um das nochmal klarzustellen, hat sozusagen, ist da anders mit umgegangen? Oder
total,
genau, wie AIDA auch.
Letztendlich war es mir immer wichtig, wo kommt der Umsatz her? Ne? Und wenn ich dann eben in der Summe einen Umsatz sehe, dann ist mir das doch lieber, als zu sagen, dann, naja, der kommt ja auf da her. Was wir aber auch festgestellt haben, das wollte ich auch nochmal ganz kurz betonen, in der Zeit, wo die Krise war, haben ja doch einige Reisebüros zugemacht. Und ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere Veranstalter, und ich muss aber auch sagen, wir haben echt gute Zusammenarbeit mit allen Veranstaltern, muss man schon sagen. Aber der eine betrachtet uns eher als Sammelagentur und der andere betrachtet uns eben als ganz normaler, fairer Partner. Insbesondere was die Provisionsregelung angeht, die Franchise-Unternehmen, die kriegen ja auch mehr Provision. Also es ist ja nicht nur so, dass alle die gleiche Provision bekommen,
Richtig. Sondern
je nachdem, wo man ist, desto höher ist die Einstufung dann auch. Also kann ich es durchaus verstehen, dass man sagt, na, der ist nicht in einer Kooperation bei uns, der kriegt etwas weniger Provision. Mhm. Das verstehe ich auch. Aber nicht zu sagen, nur weil ihr jetzt eine Sammelagentur seid, kriegt ihr nur noch 4%. Das haben wir nämlich auch gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann
4%.
Tschüss. Ja.
Diese Zahl stand im Raum.
Genau so ist es. Dann macht es keinen Sinn mehr. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass letztendlich durch die Schließung vieler Reisebüros wir die Möglichkeit haben, durch die Berater, die ja in vielen, vielen Städten und Dörfern wohnen, für uns, die Arbeit eigentlich machen, die Buchungen einhamstern, dass eben ein Veranstalter, wo die Reisebüros zugemacht worden sind, der muss sich erstmal überlegen, wie komme ich eigentlich an die Kunden, die ja nicht mehr im Reisebüro arbeiten, weil es eben zu hat.
Ja.
Und da können wir ja mit unseren Beratern eben sehr gut helfen und sagen, pass mal auf, es gibt zwar kein stationäres Büro mit Schaufenster, aber wir haben Berater vor Ort. Deswegen verstehe ich diese Argumentation nicht, ihr seid eine Sammelagentur. Klar, geht alles über eine Nummer.
Ja.
Aber diese Berater, die vor Ort sind, die die Kunden weiter buchen, weil ich glaube, die meisten wären weg, wenn sie direkt einen Veranstalter buchen müssten. Mhm. So haben wir Berater in fast ganz Deutschland verstreut, die praktisch diese Gäste noch auffangen kann.
Zur Zahl nochmal, also 4% ist sicherlich eine absolute Ausnahme, aber was erhält denn ein mobiler Berater, eine mobile Beraterin bei euch an Provision?
Also ich sag mal so, der Schnitt ehrlicherweise liegt so zwischen 7%, 8%, 9%, das ist so der Schnitt.
Und dann gibt es nochmal
dann gibt es nochmal den Fokus on top, weil es gibt auch weniger, aber das sind halt auch die, und deswegen muss man sagen, also bei uns sind ja alles aktive Reiseberater, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch an die Kollegen, Veranstalter, Udo hat es gerade aufgeführt, also wir pflegen und haben echt einen guten Draht, grundsätzlich. Also worüber ich gerade gesprochen habe, es wird ja auch den großen Veranstaltern mehr zugeschrieben. Aber wir haben ja auch den Mittelstand. Ja? Und grundsätzlich pflegen wir, ich glaube, das können wir hier ganz selbstbewusst auch sagen, pflegen wir einen guten Kontakt zu den Beratern, zu den Veranstaltern. Mhm. Und deswegen kommen wir auch gut klar. Nur, wie gesagt, bei den ganzen großkopferten Veranstaltern, die wir alle kennen, halte ich es für falsch, die Gangweise da an der Stelle, die uns aber auch am Ende viel Geld kostet, weil da natürlich auch Volumen liegt. Bedeutet im Umkehrfall, jetzt würde ich gerne die Vicky grüßen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Neuigkeit für dich. Die wird sich jetzt freuen in München. Wir sind gerade dabei. Das ist jetzt auch wirklich neu. Das habe ich gerade gestern Abend noch finalisiert sozusagen. Zumindest schon mal auf der Mailspur. Piloten hatten wir gerade. Wir konzentrieren uns aber auch auf Veranstalter, mit denen wir weiter wachsen wollen, die einfach unsere Philosophie verstehen. Und da warten wir jetzt nicht mehr, ob irgendwelche Leute ihre Meinung ändern, weil ich werde jetzt nicht zu der oder zu TUI gehen und da denen ihre Meinung dazu ändern. Vermutlich wird das nicht funktionieren. Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und da bin ich auch bei, gemeinsam mit dem Udo da eine Alternative aufzubauen. Da können sich die Berater darauf freuen.
Trommelwirbel?
Genau. Ja, es ist wirklich cool. Wir sind gerade in der Pilotgruppe unterwegs. Das werden wir jetzt weiter ausrollen. Also im Mai werden wir Holiday Heroes ist das Stichwort an der Stelle. Mit denen werden wir zusammen weiter wachsen und werden den 450 Reiseberatern ein neues, funktionierende, andere Technik, AI-Technik sogar, die dahinter funktioniert. Mhm. Sehr spannend, wie die arbeiten. Ist ein israelisches Unternehmen. Veranstalter sitzt in München. Ist ein sehr spannendes Unternehmen, was für uns aus meiner Sicht wieder einen Wettbewerbsvorteil den Beratern geben wird und wieder innovativ. Mhm. Genau. Das wird neu sein. Und das sind so Dinge, da ändern wir halt unsere Strategie. Mhm. Ja, noch als ein ergänzender Satz, als Beispiel, AIDA als Beispiel, habe ich gerade schon angeführt. Aber mit denen pflegen wir halt auch eine sehr gute, intensive Partnerschaft. Mit denen macht es einfach Spaß, weil wir fangen nicht an, stundenlang über Konditionen zu verhandeln, sondern wir konzentrieren uns darauf, wie können wir Vertrieb machen, wie können wir Leute in den Fokus setzen und haben den Fokusveranstalter AIDA zum Beispiel, wir haben den Fokusveranstalter Mein Schiff Berater. Und das sind so Dinge, da das funktioniert und das nehmen die Reiseberater auch sehr gut an. Also das heißt, wenn man da markenaffin ist, lohnt sich das.
Du hast jetzt mehrfach Kritik geäußert. Wer steht denn da jetzt in der Pflicht, auch auf Seiten der Veranstalter für eine faire Vergütung zu sorgen?
Soll ich die Veranstalter jetzt nennen, meinst du? Also ja, also ich sag mal, ich finde halt die Unterscheidung, aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, also ich finde die Unterscheidung bei Altours, bei Schauinsland, bei der Touristik, bei der TUI, allen voran finde ich halt schwierig. Das sind die volumenträchtigen Veranstalter und da finde ich die die Unterscheidung der Vertriebswege einfach nicht zeitgemäß.
Okay,
ich kann es verstehen, dass die es machen wollen und auch weiter durchziehen, weil nur am Ende ist es halt immer eine Gewaltenthematik und wenn irgendwann Volumen da ist, dann reden wir halt über 1% Unterschied. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich 10 Millionen Euro an der einen Stelle verkaufen kann für 12% und dann andere für 11, dann ist ja wohl irgendwann logisch, dass ich umschichte.
Ja, klar.
Auch da muss ich kurz eingrätschen, sorry. Wir müssen einen Veranstalter rausnehmen. Weil der war jetzt auch dabei, das war Schauinsland, die immer sehr, sehr fair mit uns umgegangen sind.
Ja, aber die haben auch die Unterscheidung.
Nein, haben sie nicht.
Doch.
Wir haben immer
da muss, glaube ich, noch ein bisschen geklärt werden untereinander. Doch. Aber das haben ist ein guter Zeitpunkt, um diese Frage reinzubringen. Also du hattest jetzt ein paar Veranstalter genannt, du hattest auch AIDA genannt, mit denen ihr eine gute Partnerschaft führt. Sind einige Veranstalter, fragt Alexander, offen gegenüber einer gleichen Provision über Mobile und Büros? Das wurde jetzt kurz handschriftlich geklärt. Also nochmal die Frage, sind einige Veranstalter offen gegenüber einer gleichen Provision über Mobile und Büros? Das fragt Alexander.
Ob die Veranstalter offen
sind?
Ob sie
offen dafür sind, ja. Also ob es da sozusagen eine Veränderung erkennbar ist.
Ich glaube, mein Gefühl, letztes Jahr war eher weniger das Thema. Deswegen müssen wir intensiver mit den Kollegen sprechen, aber auch mit den Entscheidern und nicht diejenigen, die die Entscheidung einfach uns mitteilen. Mhm. Ich glaube, da müssen wir nochmal auch die Kollegen rangehen und sagen, so, wo seht ihr unsere Chance? Wo haben wir die Chance, mit euch mehr zu verdienen? Ich glaube schon, dass man mittlerweile offen ist. Ich habe jetzt aber auch gelesen, wie weit die Direktvertriebsmaßnahmen nach oben geschnellt sind in den letzten Jahren, insbesondere bei den Reedereien natürlich, aber auch bei der TUI hat man ja gelesen, wie viel sie im Moment
50%
direkt machen. Das ist natürlich auch im Endeffekt eine Chance letztendlich, da mehr reinzugeben. Aber ich glaube, wir kennen die Branche innen auswendig. Wir kennen alle Menschen, die da arbeiten. Ich glaube, wir müssten den ersten Schritt nochmal wagen. Das haben wir schon getan auf der ITB. Mit dem einen oder anderen haben wir schon gesprochen. Ich glaube, die Bereitschaft ist da. Wenn die Kollegen verstehen, was eigentlich ein mobiler Berater alles kann. Ich glaube, dieser Ruf der mobilen Berater ist nicht überall positiv gesehen, weil man denkt, die Laptop-Verkäufer und die Quereinsteiger, das ist nicht so. Da muss ich ganz klar revidieren. Ja. Und wenn man dann eben die
Chance... Wenn du sagst, das ist nicht so, wie prüft ihr das ab oder wie stellt ihr das sicher, dass es auch nicht so
ist? Wir würfeln immer.
Nein, wir haben bewirbt sich jemand bei uns. Ja. Thomas Rickert würde jetzt sagen, wir haben im letzten Jahr über 1000 Bewerbungen gehabt an Beratern, die bei uns Berater werden wollten.
Und von den 1000 sind sie
waren viele 77. Geworden? 77 haben wir eingestellt, weil wirklich jeder genau geprüft
haben wird, bekommen.
Ja, was wir erwarten von demjenigen, der kommt. Der muss einen touristischen Hintergrund haben, um bei uns anzufangen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, da muss ich die Lanze brechen, da komme ich gerne nochmal auf meinen Schiffberater zurück. Hätte keine Ahnung von der Touristik.
Ja.
Und ich glaube, solche Menschen tun uns auch gut in der Touristik, weil die eben auch innovativ denken. Und das eine oder andere oder der eine oder anderen hatten wir ja auch bei uns, die einfach sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, wie Kreuzfahrten funktioniert als Beispiel. Ja. Und haben ein Tool aufgebaut, wie sie ihre Kunden bekommen. Und dementsprechend riesen Umsätze bei uns gemacht. Mhm. Darf man nicht vergessen.
Ja, und ich glaube, man muss auch da ergänzend sagen, unsere Branche, das Problem ist immer, dass der mobile Vertrieb offenbar immer der Qualitätsgenerator ist und der so stellvertretend für unsere Branche halt hier ein Level definiert. Ja, und das wir scheinbar immer nicht erreichen. Ehrlicherweise, der Großteil von diesen Menschen kommt aus dem stationären Reisebüro, die bei uns anfangen. Das ist das Level. Und wir müssen uns auch mal ein bisschen frei machen. Wir haben einfach eine Top-Qualität an Vertrieb draußen. Wir haben aber auch eine Low-Qualität da draußen. Und da rennen halt die Dreieugigen und Fünfbuckligen draußen rum. Das ist normal. Das haben wir bei Solamento genauso, wie es draußen im Vertrieb auch ist. Also da muss man halt einfach aufpassen. Die Touristik ist voll von Quereinsteigern. Ne? Am Ende, so wie du es gerade gesagt hast, der Andy als Beispiel oder auch Pascal und wie sie alle heißen, das sind ja alles Menschen, die sind ja nicht unerfolgreich deshalb, weil die alles schlecht machen, sondern die waren einfach da, als andere nicht da waren. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Und das muss man halt einfach mal wertschätzen an der Stelle. Und wir waren auch da, Gott sei Dank, deswegen gibt es uns auch.
Deswegen gibt es euch auch. Gab es einen Punkt, also wenn wir jetzt auch nochmal auf die 20 Jahre gucken, an dem du gedacht hast, das ist jetzt wirklich schwer auszuhalten?
Da gibt es mit Sicherheit ein paar Punkte. Also wie gesagt, die Vertriebspolitik, die wir gerade durchkonjugiert haben, die hat mich an manchen Stellen wirklich gereizt, weil es dann natürlich auch bei uns einen finanziellen Druck auslöst. Ja, und wenn dann natürlich, und das Thema, um das nochmal ganz kurz anzureißen, sind natürlich dann auch persönliche Befindlichkeiten und unsere Branche ist ja maximal voll von persönlichen Befindlichkeiten. Das macht es auch manchmal ein bisschen schwierig, was auch ein bisschen schade ist, weil ehrlicherweise...
Was meinst du mit persönlichen Befindlichkeiten?
Ja, also ich sag mal... Also das ist halt, wir reden ja immer über People-Business und so weiter und am Ende funktioniert ja die Branche immer, wir kennen uns alle untereinander und wir haben ja gerade die Bilder zuletzt aus Malaga gesehen oder auch von der ITB, das ist ja auch immer eine Riesenfreude, ne? Und wir sagen ja nicht umsonst immer, es ist ein Riesenklassentreffen, nur manchmal ist mir da teilweise auch ehrlicherweise zu viel Klassentreffen. Dann werden da Dinge so hochsterilisiert und hochgekocht, die entweder hinterm Rücken gesagt werden und nie öffentlich gesagt werden. Und das sind so Dinge, die stören mich halt. Wirst du mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich will es jetzt gar nicht unbedingt dahin lenken, das Thema. Aber das sind so die Themen, die machen natürlich auch Druck auf einer anderen Seite, die mich im Arbeiten halt hemmen. Ich will halt Reisen verkaufen. Mhm. Ja, also wir stehen für Solamento für den Reisevertrieb und Partnerschaft an der Stelle. Und das ist wichtig. Und wir müssen halt gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und da wünsche ich mir halt auch von unserer Branche klare Positionen. Thema Pauschalreise haben wir als Thema natürlich. Reiserecht an sich. Also wie, und das ist ja das, was mich als Mensch, und das wird wahrscheinlich auch viele Expedienten am Counter oder Büroleiter jetzt hier interessieren, für die ist wichtig, was operativ bei denen am Counter oder bei den Reiseberatern am Schreibtisch zu Hause ankommt. Wie können die Reisen verkaufen? Das ist der Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Aber das ganze andere Politische und so weiter ist nicht unsere Baustelle. Mhm. Da ist, sehe ich auch nicht unsere Rolle drin. Nur manche, die nicht politisch aktiv sind, machen daraus eine Politik. Und das ist halt dann manchmal ein bisschen schwierig.
Sondern jetzt werde mal konkret, wen meinst du?
Wen meine ich? Also das ist ja, da sind ja ganz viele verschiedene, wir haben ja das Thema, sag ich mal, um das mal anzumoderieren, Partnerschaft oder Mitgliedschaft von Maria Linhoff bei Solamento, ist ja nun mal auch ein Thema gewesen, was mich persönlich maximal unglücklich gemacht hat, als sie diesen Weg gewählt hat. Weil ich damals 2016 da eine Entscheidung getroffen habe, aber da muss man halt wissen, vielleicht, wenn es einen noch interessiert, ich würde es jetzt einmal kurz noch anreißen, ich mit ihr sehr viel Stress hatte in der Phase. Also sie hat da wirklich sehr intensiv gegen den mobilen Vertrieb gewettert. Also
2016?
Ja, das war so die Phase davor auch, natürlich massiv, aber so zwischen 14 und 16 hatten wir da so unsere Hochphase der heißen Diskussionen, der fliegenden Messer, bis ich dann irgendwann den Papp aufhatte und ihr gesagt habe, pass mal auf, das, was ich dir sage, das gilt halt auch für unseren Internen, also ich mache da keine Unterschiede. Mhm. Und dann gab es die Situation, dass sie halt die Bewerbung für das neue Amt haben wollte und dann ging es halt darum, dass ich gesagt habe, pass auf, weißt du was, ich mache da gar keinen Unterschied, dann musst du halt Reiseberaterin werden, dann merkst du, dass ich das, was ich hier sage, öffentlich sage, auch inhaltlich nach innen kommuniziere, da mache ich keine Unterschiede. So, und dann haben wir diese lustige Vereinbarung gemacht.
Also sprich, ihr habt einen Vertrag geschlossen, dass Maria Linhoff eine mobile Solamente-Agentur.
Genau, das bezahlt. Ist korrekt. Mhm. So, in den zwei Wochen hat sich aber eigentlich die Situation, weil das war eher so eine Warteschleifennummer, wir haben die Grundlage geschaffen dafür, dass wenn sie sagt, okay, sie macht da weiter, sie will ihre alten Bekannten und Freunde weiter buchen und so weiter, dass wir dann eine Legitimation, weil ich wollte es da korrekt haben an der Stelle. Was dann, das war mein Versäumnis, deswegen war das ja dann auch im Raum, ich habe da ehrlicherweise gar nicht mehr dran gedacht, dass das Ding dann im Schrank verschwunden war, deswegen gab es auch keine Daten und so weiter. Die hat sie ja dann lustigerweise rausgeholt und hat damit natürlich
ein Fass aufgemacht. Nochmal kurz zurück, also 2016 gab es diesen Vertrag, aber verkauft hat Maria keine Reisen.
Nein, das war ja, wie gesagt, das war eigentlich das Sprungbrett dazu, entweder macht sie da weiter oder macht da nicht weiter.
Also da weiter, damit meinst du beim VSR.
Genau, und dann ging das ja da weiter und damit war das Ding für mich auch durch. Und dann lag das genau, wie Udo sagte, das gehört wahrscheinlich zu dem Chaos-Thema. Ja, okay, habe ich im Schrank, in der Schublade und gut ist es. Das Ding war aber im Raum und sie hat es genutzt. Wer sie kennt, weiß, dass das passieren kann. Hat sie gemacht. Und das kann ich ihr am Ende auch nicht vorwerfen. Da muss ich mir selber den Schuh anziehen.
Ich will mal kurz einhaken, und das für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Maria Linhoff hat dann diese Solamente-Agentur, als noch die alte DRV-Satzung galt und es nötig war, in und bei einem Mitgliedsunternehmen des DRV zu arbeiten, um sich für die Präsidentschaftswahl aufzustellen, hat sie halt die Solamente-Agentur angeführt. Inzwischen ist das Ganze überholt, weil die DRV-Satzung jetzt gerade kürzlich auf der Tagung in Malaga geändert wurde. Es gab eine Satzungsänderung. Aber das ist nochmal zur Historie. Gut, also dann hast du sozusagen jetzt ja entschieden, auch trotz dieser Satzungsänderung den Vertrag zu kündigen.
Die Frage war ja ehrlicherweise, die bis zu dieser Satzungsänderung kam, dass ja das Einzige, was noch die Frage war, kann ein Mitgliedsunternehmen irgendwen vorschlagen oder nicht? Das ist ja das Konstrukt, was sie da gewählt hat.
Jetzt.
Und die Antwort, vorher. Und die Antwort war ja offen.
Ja.
So, und die Antwort wollte ich auch für unsere Branche haben, weil das ist ja jetzt nicht nur ein Solamento-Phänomen, das gibt ja zig Mitglieder. Und es hätte ja auch so sein können, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe ja noch einen Nachbarn, der sich dafür eignet, das zu machen als Beispiel, wie auch immer. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt beendet, weil für mich das Thema damit jetzt abgehakt ist. Und jetzt kann jeder jeden nominieren, den er möchte. Und ich hoffe, da kommen ein paar. Weil ich finde immer auch ein bisschen Diversität an der Auswahl, finde ich auch nicht verkehrt.
Ja, also auch nochmal kurz zur Erklärung. Das heißt, jetzt nach der jetzt gültigen Satzung ist es halt möglich, als Mitgliedsunternehmen des DRV jemanden vorzuschlagen, der gar nicht unbedingt selber Mitglied im DRV ist. Also das ist sozusagen ein Aufbruch. Dadurch könnten dann auch ganz andere Kandidaten jetzt sich zur Wahl stellen. Genau. Wirst du sie als, weil du bist ja Mitglied im DRV, nun vorschlagen?
Ob ich sie vorschlagen will? Nee, also ich sag mal so, ich Das Problem ist, das Narrativ finde ich nicht gut gewählt. Also das Thema von Karrenspann hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist nicht so meine DNA. Ich möchte nur auch hier sagen, ich bin lieber im Dialog mit ihr. Das gilt halt für alle Dinge, hatte Udo eingangs zu der Situation mit unser Schiff und mein Schiff damals gesagt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man miteinander spricht. Und ich rede lieber mit ihr, auch wenn ich viele Dinge von ihr nicht teile. Art und Weise, Thema kennen wir alles, nur ehrlicherweise muss ich sagen, was ich halt auch innerhalb unserer Branche halt teilweise nicht gut finde, ist, sie hat ganz viele Supporter, die sich auch nicht aus der Deckung trauen, weil sie warum auch immer was befürchten. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Gott sei Dank keine Repressalien jetzt irgendwo gehabt an der Stelle. Ne, das möchte ich auch nochmal klar sagen. Ich bin auch nicht böse mit ihr, sondern das war klar, dass ich ihr gesagt habe, ich beende die Vereinbarung. Und damit ist für mich das Thema Protégé oder so beendet, weil das müssen andere tun, die das wollen. Also ich bin da Mitglied und engagiere mich gerne, habe ich auch neulich gemacht. Die Kritik musste ich mir auch anhören, zu Recht und auch nicht zu Recht, wie ich finde. Deswegen habe ich auch an den Gremien teilgenommen beim letzten Call beim DRV. Ich bin kein DRV-Hasser. Ich finde super, dass wir Verbände haben, dass wir Positionen haben. Aber ich möchte gerne, dass wir Ecken und Kanten haben. Das ist mein Wunsch, weil damit möchte ich verstehen, wofür steht wer in diesem ganzen Kabinett und wer vertritt welche Regeln an der Stelle und welche Werte, die für mich, also Werte ist jetzt auch wieder so ein Ding, da werden jetzt wieder 10 Mann vom Fernseher aufspringen und sagen, nein, also es muss halt für mich passen und wie gesagt, am Ende mache ich Cherrypicking. Ich bin total gerne Mitglied im VIR, da kriege ich die ganzen OTA-Sachen mit. Michi macht da für mich auch einen guten Job, ja. Wird Maria wieder sagen, nein, ist ihr Thema, nicht meins. Also ich bewerte da nicht die Schubladen, sondern ich hole mir die Informationen aus diesen Verbänden für meine Reiseberater, für unsere Reiseberater. Und das ist das, was mein Job ist.
Michi Buller, meinst du, ne?
Michi Buller. Genau, vom VIR. Vorstand vom VIR. Ecken und Kanten hast du angesprochen. Vielleicht einfach mal an euch beide. Also wenn wir hier schon mal reden und plaudern, offensichtlich vermisst du da auch etwas, was sicherlich auch Maria Lindhoff ja auch in gewisser Weise auch verkörpert. Ich frage jetzt mal ganz direkt, gibt es jemanden, den ihr gerne an der Spitze sehen wollen würdet oder gerne mit als Kandidaten sehen würdet für die DRV-Präsidentschaft?
Willst du darauf antworten?
Ja, also ich muss sagen, ich halte mich da komplett zurück, ehrlicherweise.
Ja.
Ich habe da keinen Namen, kein Gesicht. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich einer, der neue Ideen mit reinbringt, jetzt mal unabhängig, dass er viel begeht, sondern wirklich, dass er es nicht gemacht hat, sondern eher einer, der jetzt nicht bekannt ist, so in der. Also ich würde auch gut finden, wenn ein Externer mal kommen würde.
Ja.
Also man merkt es ja auch bei Veranstaltern, wenn da mal, und wenn es dann eben auch nur für 3-4 Jahre ist, je nachdem, wie lange er dann Präsident ist, aber einfach mal eine neue Sichtweise der Dinge mit reinbringen, der vielleicht auch Beziehungen zu Politik hat, was er ja hatte dann letztendlich. Aber es muss keiner sein, der seit 20 Jahren in der Touristik ist und durch Beziehungen, durch Bekanntheit dann eben diese Position reinkommt. Mhm. Das würde ich mir eher wünschen, dass man eben mal sagt, wow, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Das ist ja wie, was ich vorhin gesagt habe, bei den Reisebüros. Es muss nicht immer ein Touristiker sein, der erfolgreich ist in der Touristik. Und sowas könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch beim DRV. Mhm.
Ja, also ich glaube, da sind die Strukturen so hart, ehrlicherweise. Und das klingt wie nach einer Thai-Massage, die dringend nötig ist. Also ich glaube, da müssen wir ein paar Thailänderinnen rumlaufen. Aber generell, das betrifft die, ich will es nicht immer nur auf den DRV fokussieren, sondern ich glaube, es ist einfach, so wie Udo andeutet, wir brauchen einfach neue Impulse, wir brauchen neue Strukturen, weil da, ich finde, mir fehlt halt immer so ein bisschen, wie bei unserer Politik an vielen Stellen auch, eine Idee, eine Richtung, was passiert mit unserer Branche, wer stellt was. Jetzt haben wir wieder lustige Initiativen, die auch an vielen Stellen nachvollziehbar sind, aber die ich an manchen Stellen halt auch komisch finde. Ja, das ist einfach so. Und da frage ich mich
immer. Zum Beispiel, was findest du komisch?
Ja, also ich sage jetzt mal so als Beispiel, also einmal das Thema der Pauschalreise, wo wir uns jetzt darauf konzentrieren wollen, dass wir die Pauschalreise abfeiern wollen. Also das sind ja grundsätzliche Dinge, die finde ich super, dass wir das machen wollen, aber der Endverbraucher, also da sind für mich 3 Meter noch zu gehen vorne rum. Also das heißt, wir müssen ja einfach mal die Gewissheit haben und das klare Statement haben, gibt's da eigentlich Probleme an einer anderen Stelle? Bedeutet, warum konzentrieren wir uns jetzt auf die Pauschalreise? Haben wir jetzt Sorge, dass die Veranstalter umdrehen und einen Maklerstatus einführen wollen oder nicht? Und das sind so Themen, die, finde ich, müssen halt klarer beantwortet werden. Weil dann ruckt das Thema Pauschalreise natürlich nach, wo man sagen kann, ey Leute, hier, der Veranstalter, das ist das, was ich meine, gemeinschaftlich die Dinge veranschaulichen und nach draußen tragen und sagen, hier, wir sind die Produzenten, wir stehen für das Thema Pauschalreise, dann sind solche Initiativen aus meiner Sicht fast gar nicht mehr unbedingt nötig, auch wenn man es beim Endverbraucher platzieren will. Nur so ein Endverbraucher, da müssen wir ein ganz anderes Thema machen, mal grundsätzlich dazu. Und bei der anderen Initiative, zum Beispiel bei den Macherinnen, das sind so Dinge, die finde ich grundsätzlich toll, wenn man sich damit auseinandersetzt. Nur ganz ehrlich, auch das sind ja Sachen, die spalten. Wo sind denn die Männer? Da gibt es auch Männer, die machen. Ja, also ich finde das immer irgendwie so ein bisschen komisch. Also da fiel mir einfach so ein bisschen so, also da bin ich vielleicht befindlich jetzt an der Stelle, weil ich ja der Mann bin und nicht dabei sein kann.
Du leidest auch nicht unter dem Gender Pay Gap.
Ja, aber es ist halt so das Problem an der Stelle, weil ich finde das komisch, weil unsere Branche ist offen für, es ist ein weites Feld, aber unsere Branche steht doch für Vielfalt. Ja, und das ist doch der Punkt. Und solche Randdinger finde ich halt immer schwierig. Wir haben Offerten da, wo man sich engagieren kann. Wir haben einen Travel Industry Club, wo man hingehen kann, netzwerken kann. Also was macht das eigentlich?
Also dir ist es zu viel. Du sagst halt, es sind immer zu viele neue Initiativen.
Ja, du kommst ja da kaum noch mit.
Ja, verstehe.
Also ich nicht.
Du hast das Stichwort neue Struktur angesprochen und es braucht eine neue Idee. Das ist ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt auch auf deine neue Unternehmensgründungen zu sprechen kommen, Bold and Bright. Mhm. Vielleicht einfach mal so zum Überblick für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so intensiv mit Solamento und der Holding beschäftigt haben. Was genau sind die Unternehmensstruktur, also was genau macht die Unternehmensstruktur aus? Also wofür steht Solamento, wofür Solar Select, Solar Solution? Und jetzt auch Bold and Bright. Habe ich alle aufgezählt? Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt ja mal Zeit einmal überlegen.
Da fehlt noch was, aber das ist auch ehrlicherweise, da war ja auch ein bisschen Kritik, also nicht in deiner Frage oder in der Sache, sondern die habe ich ja auch bekommen. Und ich finde es ja auch,
das sind,
an der Innovation, an den Unternehmensgründungen. Also das ist natürlich jetzt nicht, weil ich viel Langeweile habe, ne?
Also nur nochmal auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit sie auch mitkommen. Also Bold and Bright hast du jetzt gegründet. Du hast dich sozusagen mit drei weiteren Unternehmensgründern zusammengetan und das ist vor wenigen Monaten passiert. Das ist das fünfte Unternehmen, wenn ich das jetzt richtig weiß.
Warum habe ich es gemacht? Also ganz einfach, die Wirtschaftswissenschaftler würden sagen, vertikale Integration bedeutet einfach Vorteile schaffen. Also ich wurde dazu befragt, das zu tun. Ich fand es super am Ende, weil das war ein Prozess, der war nicht ganz schnell und der war auch nicht von mir initiiert, sondern ich bin dann befragt worden von den handelnden Personen, die mich da gerne im Team haben wollten. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist eigentlich cool für die Dinge, die wir zukünftig tun wollen. Es geht ja nicht nur um Marketing, da geht es ja um UX, um AI-Themen, Programmierung und Entwicklung. Das sind ja Themen, die uns, da sind immer diese Buzzwörter, aber das sind ja Themen, die uns treiben und wo wir halt dranbleiben müssen, die ich auch verstehen muss. Ich bin kein Entwickler, also jeder, der mit mir schon technisch zu tun hat, ich grüße jetzt einige hier in der Runde, die werden wahrscheinlich einen Föhn kriegen. Das ist nicht meine Stärke, was Uwe ja schon anskizziert hat, eines von den 10.000 Baustellen. Aber das ist ein Mehrwert, den wir schaffen wollen und den haben wir schon geschaffen. Warum? Weil wir einfach den Reiseberatern dadurch noch mehr Optionen anbieten können, unter anderem. Bedeutet, also wir haben jetzt gerade auch gestern Abend fertiggestellt worden, ein sogenanntes Plugin, ein Produkt, was wir gebaut haben, wo wir die Daten aus dem Mid-Office-System von uns mit den Adressdaten der Reiseberater anreichern werden, wo wir gezielte Marketingkampagnen machen. Das hört sich jetzt für ganz viele, die digital sich aufgestellt haben, total standardmäßig an. Aber wir sind an vielen Stellen halt auch immer noch Dinosaurier in der Touristik. Und das ist so ein Teil, wo die Daten halt nicht sauber sind. Natürlich auch von uns, ne? Shit rein, Shit raus, nicht gut gepflegt sind. Aber nur mal so ein Beispiel, da fehlt halt die Anrede. So bei 35.000 Leuten, wo die Anrede fehlt, da musst du erst mal wissen, dass Udo Herr Udo heißt und Bianca Frau Bianca. Solche Dinge halt. Und das macht jetzt eine KI-Tool, was wir gebaut haben. Okay. Das kommt jetzt neu raus.
Und das ist mit Hilfe von Bold
Das haben wir mit Bold and Bright entwickelt, zum Beispiel. Ja, das nächste ist halt die ganze Individualisierung von persönlichen Anliegen, die gehen auf eine Messe, die wollen irgendwelche Sonderausstattungen, die wollen ihr Auto so beklebt haben. Das fängt von bis an. Das sind die Basics und das ist ein Teil davon. Und deswegen habe ich mich
also
daran...
Also die Reiseberater, meinst du damit, dass sie sich sozusagen...
Das muss man vielleicht dazu sagen, dass Bold and Bright eigentlich für Solamento der Dienstleister ist. Und nicht noch für zig andere Firmen. Sondern wir können auf Bold and Bright zugreifen und sagen, das und das hätten wir gerne zukünftig. Wir betrachten Bold and Bright als Dienstleister und Sascha setzt letztendlich um.
Okay, verstehe. Udo, verändert sich denn mit diesem weiteren Standbein von Bold and Bright deine Rolle bei Solamento?
Nein.
Meine? Ich kann mich mehr zurücklehnen.
Erstmal das, genau so ist es, richtig? Nein, für mich gar nicht, im Gegenteil. Für mich oder uns macht es natürlich einfacher, weil wir bisher eine Kollegin hatten, das ist die Michaela, die sich eben um diese Themen alleine gekümmert hat. Natürlich hatten wir immer externe Agenturen, weil diese drei Kollegen, die jetzt bei Bold and Bright mit im Sascha zusammen sind, die haben auch vorher schon für uns gearbeitet. Aber letztendlich waren das drei individuelle Kollegen. Und dieses zu koordinieren, war die Aufgabe von Michaela. Das war natürlich schon eine Herausforderung. Jetzt haben wir eben alle drei in einer Firma. Mhm. Da werden genau die Arbeitsprozesse festgelegt, da werden die Verantwortung festgelegt. Und so ist dann letztendlich einfacher für uns, mit dem Kollegen oder mit der Agentur zusammenzuarbeiten.
Ja, und was passiert mit Solar Select, Solar Solution? Also vielleicht könnt ihr diese Unternehmensteile auch nochmal erklären und wie sich das.
Also nochmal ganz kurz vielleicht auch dazu. Also die machen nicht nur für Solamento die Sachen. Ne? Die, ja. die sind, wir machen jetzt auch für ein Hotel zum Beispiel Klamotten, die wir produzieren.
Dienstleistung
und UX-Design zum Beispiel. Aber wir machen halt auch jetzt für eine Badfirma in der Schweiz irgendwelche Dinge. Das sind so Sachen, die jetzt total unspannend sind für einige. Aber das sind so Projekte, die halt noch dazukommen. Und ich finde es halt einfach spannend. Die inspirieren mich an den Stellen, informieren mich mit Themen, die halt aus anderen Branchen in uns reinschwappen. Und so ist zum Beispiel auch dieses Tool am Ende entstanden. Und das sind halt wieder Vorteile, wo wir halt wieder einen Meter nach vorne gehen und sagen, okay, das ist, man muss ja immer sagen, wir sind kein Konzern. Ne? Das ist alles hausgemacht, was wir hier gerade auf dem Markt haben. Das ist alles selbstgemacht und von daher, glaube ich, ganz gut.
Du hattest, also auch jetzt Stichwort hier ganz anders unterwegs in anderen Branchen, du hattest auch sehr euphorisch reagiert, also das sehr euphorisch bekannt gegeben. Passieren. Ich beame mich damit in andere Branchen, die andere Anforderungen haben, andere Themen besetzen und technisch ganz anders unterwegs sind, gemeinsam mit drei tollen Designern und Entwicklern. Das kann man fast auch ein bisschen als Kritik verstehen an die Touristik.
Ja, also ich sag mal gut, das ist eh auch ein schwieriges Thema. Ich finde es halt auch schwierig, ich will jetzt hier nicht als Nörgelopfer rüberkommen, ne? Also das ist nicht das Thema. Also ich liebe unsere Branche, nur ich glaube, wir bleiben oftmals in vielen Diskussionen unter unseren Möglichkeiten, weil wir uns dann viel zu kleinteilig unterhalten und dann wirklich emotionale Fässer aufmachen, die unnötig sind. Und da glaube ich, haben wir viel mehr Power und könnten mehr machen. Das genieße ich gerade an der Stelle, weil da gibt es natürlich auch Animositäten, ganz normal, andere natürlich, aber technologische Sachen, die zum Beispiel Prozesse bei uns viel schneller machen, weil wir sie neu aufsetzen. Ja, bei der Touristik, hatte ich ja vorhin schon mal eingangs gesagt, sind immer oftmals bestehende Systeme, die ich aneinander flanschen muss. Ich muss ganz viele Zwischenschritte machen. Mhm. Also letzten Endes ist es ein Blumenstrauß und dieser Blumenstrauß, der muss miteinander harmonisieren. Und das macht es teilweise schwierig. Ne?
Mhm. Das verstehe ich. Jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Holding-Sparten. Also Solamento haben wir erklärt, mobile Reiseberatung, Solar Select, Solar Solution. Wo genau sind da die Unterschiede? Und vielleicht auch deine Rolle, Udo, wofür bist du dann sozusagen?
Auch gar nicht. Ich bin nur Solamento. Nur der Solamento-Mann. Mein Gott. Aber das war von vornherein klar. Und das war eben gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil es war natürlich auch immer eine Frage, bevor ich bei Sascha angefangen habe, sagen, was deine Riesenfirma, wo siehst du mich? Oder wo ist denn mein Home, sag ich mal.
Ja.
Und dann haben wir ganz klar gesagt, da kennst du dich gut aus bei Solamento, Reisevertrieb, Marketing, das ist deine Sparte, alles andere übernimmt Sascha in der Verantwortung. Natürlich, wir sitzen in einem Büro, kriege ich viel mit und höre und kann ihm beraten, zur Seite stehen letztendlich. Aber wir hatten auch schon jetzt 2-3 Fälle, wo ich dann eingegriffen habe, in Anführungszeichen, was eigentlich nicht meine Aufgabe ist, formal juristisch, wie du es immer sagst. Ich darf gar nichts machen, weil ich eingetragen bin als Geschäftsführer Solamento und nicht für Solar Solution, für Bold & Bright oder Solar Select. Also ich bin rein für Solamento verantwortlich.
Mhm.
Aber Solar Solution, das ist ja genau spannend. Da kann jetzt Sascha noch dazu was sagen. Weil das ist nämlich auch so ein Unternehmen, was in der Corona-Krise gegründet worden ist.
Wie greifen diese Sparten ineinander oder die einzelnen Unternehmen?
Genau, also Solar Solution ist, wie Udo gerade sagte, war ja eine Lösung, ich hatte ja vorher schon immer ein Service Center.
Mhm.
Ne? Also das war ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt in unserer Unterstützung mit den Beratern. Das heißt, wir haben hier ein eigenes Qualitätsthema. So, seit 20 Jahren habe ich das. In der Corona-Phase gab es die Situation, was mache ich mit meinen Leuten? Dann habe ich angefangen mitzubekommen, dass in Bochum die GFR damals final dann Insolvenz gegangen ist nach Thomas Cook, dann entsprechend nach dem Weiterverkauf, was natürlich ein dramatisches Thema ist, wenn man weiß, dass dieses Unternehmen und Wolfgang Friedenstein, ein hervorragender Vertriebsmann und Geschäftsführer von dem Laden früher gewesen ist, der da ein riesen Ding aufgebaut hat. Das war also praktisch eine Doppelherz-Variante unserer Branche. Da darf man nicht vergessen, so als die weggebrochen ist, waren da 2 Milliarden Euro Umsatz, laut meinen Informationen, die da durchgelaufen sind mit diversen Portalen. Also ich glaube, 80% der ganzen Unternehmen in dem Bereich waren da ansässig. Und als das weggebrochen ist, war eigentlich relativ klar, wenn die Branche wieder anspringt, wird es da einen Bedarf geben. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich baue die Strukturen dafür. Und dann ging es relativ schnell in der Phase schon los, weil wir ja alle, wie wir uns daran erinnern, an der Rückabwicklungsphase waren. Da war der Bedarf da und ich habe relativ schnell Kunden dazu gefunden. Und es hat funktioniert, die Idee. Und vielleicht das noch am Rande erwähnen, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Die Solar Solution bietet halt natürlich auch einzelnen Reiseberatern eine Möglichkeit, auf Anstellungsbasis halt die Solar Job Kombi zu benutzen. Das ist vielleicht auch für Leute interessant, die zu Hause da sitzen und sagen, oh, Hilfe, ich brauche mein Grundeinkommen. Die Vermittlung von Reisen ist ja auf Erfolg basierend. Ja. Und das hilft halt, so eine Solar Job Kombi zu sagen, okay, ich mache hier mal 20 Stunden Service Center, verkaufe Reisen, was sie ja eigentlich können. Und deswegen bringen die das mit und dann entsprechend total flexibel. Also morgens
können sie on top sozusagen.
Dann können die sich anstellen
als
lassen.
Als mobiler Berater, aber trotzdem noch als mobiler Berater.
Genau, und dann sind die in der Regel nebenberuflich Reiseberater.
Okay. Wie viele Mitarbeiter hast du da bei Solar Select?
Ist das Solar Solution. Sind es 93.
Ich komme durcheinander.
Ja, alles so.
93. Alles und Solar Select ist der interne Veranstalter.
Ja, aber den habe ich runtergefahren. Wirklich deshalb, weil ehrlicherweise hier möchte ich gerne den Alex Sieland grüßen. Ne? An der Stelle zum Beispiel mit Suntrips als Beispiel ist auch so ein Veranstalter, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Der liefert mir die Dinge, die ich brauche. Da brauche ich keinen eigenen Veranstalter mehr bauen. Das war in Corona noch ein Thema. Und natürlich auch immer, wie ihr alle wisst, das Formaljuristische. Wenn ich Gruppenreisen auflege, würden wir das ganze Thema immer wieder aus der Retorte ziehen können. Ist aber im Moment ehrlicherweise kein Fokus.
Ja, okay.
Das können andere ehrlicherweise besser.
Würdet ihr sagen, dass der mobile Vertrieb jetzt nicht mehr als der Vertrieb der zweiten Klasse gilt? Das war ja anfangs auf jeden Fall immer, schwang immer so ein bisschen mit. Ist das überholt?
Ich spontan würde sagen, definitiv. Wirklich, weil ich auch die anderen Kooperationen ganz gut kenne durch meine damalige Tätigkeit und war auf vielen Veranstaltungen auch, auf Jahrestagungen und habe die Leute alle kennengelernt, also nicht alle, aber viele, viele kennengelernt und ob jetzt bei uns oder bei den anderen, die dann noch auf dem Markt sind, wie gesagt, die waren so motiviert, so begeisterungsfähig und vor allen Dingen auch wissbegierig. Also ich selten Veranstaltungen erlebt, wo es nur um die Werbemittel geht, die man dann abgreift am Tisch, sondern wirklich auch gezielte Fragen gestellt worden sind. Die Workshops waren immer voll, weil eben genau das Know-how brauchen die ja zum Verkaufen und das haben sie eben auf den Jahrestagen bekommen. Deswegen glaube ich schon, dass wir zumindest eine große Zukunft sehen, weil ich glaube, es werden immer mehr werden, die jetzt nur noch entscheiden müssen, ob sie zu uns kommen. Ansonsten glaube ich, dass die Veranstalter das auch langsam erkennen, weil eben auch der Nachwuchs fehlt in den Reisebüros. Dass man sagt, wo kommen eigentlich die Buchungen zukünftig her? Mhm. Und das habe ich mal erlebt bei einer Franchise-Tagung, wo es dann hieß, naja, wenn ich jetzt hier mal in die Runde gucke, in 10 Jahren ist die Hälfte der Reisebüros nicht mehr da. Und letztendlich wird es auch so irgendwann mal sein, weil die ewig Kollegen, die schon lange dabei sind, ihre Reisebüros ja auch irgendwann entweder verkaufen oder zumachen müssen, weil der Nachwuchs fehlt.
Und dann kommt ihr das Thema an? Habt ihr da Vorstellungen, Ideen, wie ihr versucht, auch diese Nachwuchsprobleme vielleicht zu lösen, auch für eure mobilen Reiseberater?
Also erstmal hat Udo ja anskizziert, was es für uns bedeutet. Das Geschäftsmodell, glaube ich, halte ich nach wie vor für ein ganz spannendes. Mhm. Und einige, die da irgendwie in der Richtung denken, sie sollten das auf alle Fälle auch uns da im Auge behalten, denn wir haben ganz viele, die jetzt ihr Büro nach Corona logischerweise zugemacht haben und da haben wir gerade einen ganz guten Transfer an Leuten, die gesagt haben, nee, Büro mache ich nicht mehr, ich mache jetzt die Schiene und deswegen glaube ich, dass das auch ein Zukunftsmodell ist und auch weiter wachsen wird, genau aus den Gründen. Und was wir tun, ist natürlich die Leute fortbilden und wir suchen natürlich Nachwuchs, auch intern, ist ja logisch, also Personal ist ein Bottleneck auch für uns, gerade in dem Wachstum auch bei Solar Solution als Beispiel. Deswegen ist natürlich die Solar Job Kombi für uns auch ein richtig guter Pool an Leuten, den wir da ganz gut skalierend aufbauen können. Wir bauen übrigens jetzt auch noch ein neues Cruise-Team auf, vielleicht das nochmal ganz neu, an der Stelle von Solar Solution ausgesprochen. Das heißt, Berater, die sehr viel Kreuzfahrten verkaufen, können halt auch mit in unser Solar Solution Cruise-Team wechseln, was wir Ende des Jahres aufsetzen werden, weil die Nachfrage dahingehend immer weiter steigt. Also auch da hat Udo zu Recht natürlich mit seiner Expertise den Fokus Kreuzfahrten in den Fokus gerückt und wir werden da auch, was die Fulfillment-Dienstleistung angeht, uns weiter aufstellen. Also wer Bedarf hat, an dieser Stelle nochmal offenes Wort. melden.
Ja.
Sieht man an.
Zumal die Kapazität ja kommt. Ne? Also ja. Diese Woche AIDA, zwei neue Schiffe.
Bitte noch mehr Schiffe werden.
Genau, mein Schiff, drei neue Schiffe, die letzten, oder jetzt Flow nächstes Jahr. Also das Potenzial ist da gegeben. Und es wäre
das war absolut Travel Talk at FVW. Okay. Unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören betrifft, geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.
Davon profitieren kann von Bold & Bright. Also als Dienstleister wollte dann Bold & Bright nutzen. Viele haben aber, wurde uns auch zugetragen, natürlich auch sehr aufmerksam verfolgt, dass du jetzt noch ein Unternehmen gründest neben den vielen anderen und sozusagen auch die Sorge platziert, dass du dich dann auch langfristig quasi rausziehen möchtest aus der Touristik. Was ist da dran?
Also ich sag mal so, die Branche, ich liebe diese Branche, ich liebe meinen Laden, also ich liebe die Läden, ja, an der Stelle, das mal vorneweg. Bei Solamento, ich habe es ja jetzt 28 Jahre mobilen Reisevertrieb gemacht, die Idee kam 1997 im Förstreisebüro in Essen, Jürgen Korthaus, wenn der zuschaut.
Wir haben jetzt gleich alle Namen durch.
Ja, genau. Ich möchte es aber auch grüßen, das ist doch so üblich im Fernsehen, ne? Also würde ich das jetzt auch gerne machen.
Sehr schön.
Nee, aber ein tofter Typ übrigens, das noch am Rande. Aber da kam die Idee zu und ich sag mal, irgendwann finde ich es auch fair, wenn man nach 27 Jahren mal sagt, hör mal, ich hole mir einen neuen Input. Und dieser Input ist ja nicht nachträglich für Solamento, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz, und das Thema ist einfach so, ich bin letztes Jahr ja 50 geworden, sieht man kaum. Deswegen habe ich ja hier diese Hommage, Solamento, ne, 1974. Das war ja die Idee, die ich mir selber geschenkt habe, wo ich gesagt habe, okay, wie mag 1974 Solamento ausgesehen haben, wo ich geboren wurde. Das ist jetzt die Auflösung zu der Rudi-Nummer. Nein, aber irgendwann ist ja auch meine Messe gelesen. Ja, und ich bin ja jetzt nicht so, dass ich immer nur sage, ich weiß alles besser. Ganz im Gegenteil, sondern ich bin inspiriert von tollen Menschen um mich rum. Wir haben ein tolles Team um uns rum. Wir gehen immer auch hart in die Diskussionen. Hat ja Udo gerade auch gesagt, oder wenn ich irgendwelche Dinge sage oder wo ich mir was überlege, dann diskutieren wir die ja auch aus. Das ist das, was ich brauche. Und Udo nimmt ganz viel operative Themen von mir weg, wo ich ehrlicherweise auch, und das sage ich auch ganz offen, einfach manchmal gar keine Lust mehr drauf habe. Mhm. Ja, und das sind einfach Dinge, da bin ich sehr dankbar, dass Udo darauf Lust hat. Deswegen ist er ja auch da und das macht es ja auch Spaß. Und das ist halt auch dann am Ende viel mehr Stärke, weil Business Development zum Beispiel, das ist das, was mir Spaß macht. Kreativ zu sein, Dinge neu zu entwickeln, neu zu denken, Solamento in eine andere Welt zu bringen, weil darum geht es nämlich auch ein Stück weit. Und natürlich wird es irgendwann Menschen geben, die sagen, hör mal Sascha, dein Geschäftsmodell passt gut in unser Veranstalterkonzept oder in unsere Strategie. Dann werden die sich bei Zeit melden. Und wenn es dann soweit ist, dann wäre das soweit. Ich würde aber immer gerne auch dabei bleiben. Nur ich würde auch, das ist so eine innere Sehnsucht, die ich schon habe, mal irgendwann so einen Punkt haben, wo ich nur noch für mich und meine so, Familie...
Das klingt so, als wäre es da, gäbe es schon Interessenbekundungen an Solamento.
Ja, es gibt natürlich dauerhaft immer Interessenbekundungen, aber ich habe ja keine Not. Also es gibt ja auch nicht jetzt einen Grund zu sagen, ich muss ja was verkaufen oder loswerden, aber ich sage ganz offen, das ist einfach so, nach der Corona-Phase, die mich wirklich sehr geprägt hat und ich dann alles wieder aufs Gleis gesetzt habe, hat ehrlicherweise, wie all die Jahre davor, und das sage ich jetzt mal ganz so in diese Runde, auch meine Familie darunter gelitten.
Klar.
Ne, weil ich halt, haben wir vorhin auch kurz, als wir hingekommen sind, bei manchen Spaziergängen war ich einfach nicht dabei, ne, weil ich sonntags auch gearbeitet habe. Das sieht man ja immer dann nicht. Aber wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, wo ich dann fehle, das finde ich halt schlimm und traurig. Ja, aber es ist halt so, eins von beiden. So, und ich habe jetzt gesagt, okay, irgendwann jetzt werde ich da mal schon ein bisschen entschleunigen, auch wenn es danach nicht aussieht. Aber nur weil man viele Firmen hat, heißt das nicht, dass man nur unter Dauerstrom steht. Ja, ich stehe unter Dauerstrom, aber man braucht dahinter ein super Team. Und ich habe super Teams in den ganzen Companies und ohne die würde es nicht funktionieren. Ja, ich habe nur die Idee vorne rum und baue, dahinter sind tolle Leute. Udo jetzt bei Solamento und auch an der Stelle mein Team hier nochmal, ich muss nochmal grüßen, ne? Hier. Sola Solution, Solamento.
Ich glaube, wir hatten noch niemals so viele Grüße platziert wie in dieser Session. Sehr schön. Okay.
Ja, aber ist wichtig.
Ja, absolut. Nein, genau. Also ich kann ja auch nochmal kurz wiedergeben, es funktioniert. Also auch hier im Chat geht fleißig zurückgegrüßt. Hi Sascha, uns. Grüße aus München von Vicky.
Servus.
Vicky untereinander. Und genau, also es ist rege Bewegung hier.
Wir haben auch noch was für dich.
Komm, oha.
Wir haben das bayerische Menthol, ne?
Ja, bayerische
Menthol. Kennst du das bayerische Mundspray?
Nein.
Servus, sprechen wir nur noch Bayerisch.
Oh, wie schön. Ja, da freue ich mich drauf. Da kann ich auch so gar nicht mithalten. Da komme ich mit meinem Platt vielleicht nochmal, kann ich dann versuchen zu parieren. Aber ansonsten kann ich dann nicht mit dem Bayerisch mithalten. Bleiben wir nochmal bei zwei Sachen. Wenn du heute nochmal einmal etwas gründest, also du bist ja schon ein wirklich fleißiger Gründer. Wenn du heute etwas Neues gründen würdest, wäre es wieder ein mobiler Vertrieb.
Immer. Ich finde es super.
Immer. Sehr gut. Was bringt dir, Udo, Spaß an dem Job?
Die Vielfalt, ehrlicherweise. Die Menschen, die da arbeiten. Und vor allen Dingen, eben was wir vorhin auch schon gesagt haben, dieses Familiäre, dieses Herzblut, Reisen zu verkaufen. Auch die Kollegen, also die Berater letztendlich uns gegenüber, wie dankbar die sind, dass wir eben da sind, dass wir eben den Kollegen die Möglichkeit geben, eben Reisen zu verkaufen, eben außerhalb ihres alten Jobs im Reisebüro. Ich glaube, das macht mir auch Freude zu sehen, wie toll das eben ankommt. Es gibt natürlich auch kritische Themen, also nicht immer alles Gold, was glänzt, das muss man auch sagen. Aber letztendlich, glaube ich, verfolgen wir Ziele und die wollen wir einreichen im Vergleich eben oder für eben die Reiseberater und letztendlich für den Erfolg von Solamento. Aber letztendlich, ich kam da hin und wurde total herzlich aufgenommen. Es war keiner da, der gesagt hat, was will der Konzerntyp da jetzt und so weiter. Überhaupt nicht. Dafür ist eben die Landschaft oder die lange Freundschaft mit Sascha schon ganz klar gewesen. Aber auch die Kollegen, die da waren, da war keiner dabei, der irgendwie gesagt hat, oh Gott, was will der mir jetzt sagen? Ich weiß eh alles besser. Deswegen, also ich fühle mich rundum
wohl. Also Begegnung auf Augenhöhe klingt genau. Sehr gut. Was ist euer Wunsch, also wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, wir nähern uns, wir sind auch weit drüber. Was ist euer größter Wunsch für die nächsten 5 Jahre?
Könnte passieren.
Für Solamento und für den mobilen Vertrieb insgesamt. Was ist euer größter Wunsch für die nächsten 5 Jahre?
Also, dass der Vertrieb weiter Anerkennung findet, Wertschätzung findet, die Rahmenbedingungen sich weiter angleichen. Und dass viele Leute, die das kritisch sehen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht noch einen Punkt, der auch immer oft zu kurz geht, den würde ich auch gerne nochmal in die Richtung hier streuen. Man sieht ja immer die Kritik, ja, die nehmen uns hier die Leute aus dem Reisebüro weg. Also letzten Endes ist es so, Udo und ich sind der Meinung, wir haben hier ein Angebot, wie alles am Markt ist. Und man kann ja auch in ein anderes Reisebüro wechseln. Da gibt es auch Angebote, ne? Gerade jede Menge. Ne? Wir suchen ja alle Personal. Also es ist ein Angebot. Aber was ich auch nochmal sagen möchte, ist, wozu auch diese Vertriebsform dient, ist, eine Rückkehr in das Reisebüro, in den Job zurück, weil wir haben auch nicht nur aus der Einrichtung Leute, die zu uns kommen, sondern es gab auch in der Vergangenheit oftmals Leute, die gesagt haben, nee, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, ich gehe zurück ins stationäre Büro und haben uns sozusagen als Sprungbrett zurückgenommen.
Okay.
Und das finde ich halt ehrlicherweise auch ganz schön und ist toll, dass beides funktioniert. Und das ist halt so. Wir sind immer traurig, wenn Leute weggehen, das ist überhaupt keine Frage. Aber auch das gehört zur Realität, so wie Udo sagt, das sind halt die Dinge, die halt so sind. Ja, das ist das Leben. Und der das hinkriegen will, auf selbstständiger Basis soft selbstständig zu arbeiten, der kriegt es bei uns gut hin, glaube ich. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn einer selber nach einem Jahr merkt, ey, sorry, das ist doch nicht so einfach, weil es ist nicht einfach. Mhm. Also ich finde generell Reisen verkaufen heutzutage ist nicht einfach.
Ja, ne? Sehr vielschichtig und sehr kompliziert geworden. Ja. Udo, aus deiner Sicht, was wünschst du dir für die nächsten 5 Jahre?
Ein Porsche.
Sehr gut. Das beste Schlusswort. Man merkt, Nein. Die beiden haben sehr viel. Du kannst gerne noch was sagen.
Nein, ich wünsche mir, also wir hatten mal am Anfang, bevor ich angefangen habe, haben wir auch mal diskutiert oder darüber gesprochen.
Du wolltest einen Hubschrauber
haben. Nein, welche Umsatzziele wir verfolgen, da würde ich ganz gerne hinkommen die nächsten Jahre. Natürlich auch die Organisation erhöhen, also mehr Berater zu uns zu holen, zu bekommen. Das ist für mich ein persönliches Ziel, aber auch von Thomas. Und ich glaube schon, wenn wir das packen, dann sind wir echt gut unterwegs.
Ja, und das sehr ist schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich will aber trotzdem noch nicht ganz aufhören, denn wir wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht dieses Bild vorenthalten. Und zwar haben uns Udo und Sascha eine ganze Reihe an Bildern geschickt. Und ich finde, ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte oftmals und das trifft auch hierzu. Offensichtlich habt ihr sehr viel Spaß zusammen.
Ja, das sind ganz viele Bilder, die sind echt in den letzten 6 Monaten entstanden. Ne?
Ja, Wahnsinn, genau so ist es. Ja, das stimmt schon. Wobei das eine ganz rechts da, ne, das etwas dunklere, das war...
Da, wo ich schlafe, meinst du?
Nee, da darüber. Das war noch zu ganz alten Zeiten, aber ansonsten stimmt. Und hier mit Thorsten, das finde ich auch ganz cool.
Den grüßen wir auch.
Ja, Servus. Thorsten trinken wir auf, grüßen auch.
Natürlich, der Thorsten, der Lukas, alle werden hier einzeln gegrüßt.
Ja, können die, stimmt. Können die dann aber wir grüßen vor allem auch unsere Reiseberater.
Absolut.
Also ganz, ganz lieben Dank. Das noch als letzten Eindruck. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Toll, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Kommen hier nach Hamburg extra. Das ist, also du bist ja sowieso hier in der Nähe, aber Sascha, du hast dich hier extra auf den Weg gemacht. Sehr schön, freut mich. Ja, und dann bleibt mir für die nächsten Sessions noch Infos mitzugeben. Und zwar haben wir den Wissenstag Luxus. Das ist als nächstes anberaumt am 24. April, noch in diesem Monat um 10 Uhr. Es folgt ein Wissenstag Türkei und viele weitere Sessions. Schaut auf fvw.de unter Videos und Live, da wird noch einiges kommen. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao. Und ihr habt doch noch was eingestudiert, oder?
Genau.
Wir sagen Dankeschön. 20 Jahre die Solas.
Macht's gut.
Ciao,
tschüss,
ciao.
Vielen Dank fürs Zuschauen.
Tschüss.
Ciao.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.